Sind Sie iPhone-Besitzer? Ja? Schauen Sie mal nach unter Health, was da steht. Sie sind dort als Organspender eingetragen. Da steht nämlich Organspende, ja. Und zwar vom Werk aus eingegeben. Und wenn Sie da noch nie drin waren, könnte man sich darauf berufen, eines Tages, wenn Sie vielleicht irgendwo eingeliefert werden und Ihr Körper noch warm ist, aber Ihr Hirn schon nicht mehr funktioniert. Ein heißes Thema, Organspende. Und ich will heute mit Werner Hanne über dieses Thema sprechen, und zwar aus spiritueller Sicht. Auf meiner Sicht absolut notwendig ist, wenn man eine Entscheidung in dieser Frage treffen will. Ich sage herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Ein ehemaliger Postbeamter, der sich auf dieses Thema und noch ein paar andere, aber vor allen Dingen auf dieses Thema Organspende fokussiert hat, nach deinem Dienst als Postbeamter oder schon währenddessen?
Intensiv nach meinem
Ja.
Dienst, ja.
Aber wie kommst du darauf? Also ich meine, andere gehen in den Schützenverein
Genau.
und ja, oder lernen ein Instrument. Du kommst auf dieses Thema und es treibt dich so um, dass du sogar Schriften, die du verfasst hast, an interessierte Menschen verschickst. Ich halte mal eins in die Kamera. Das ist der Organwahn. Hochinteressant. Wie kommst du zu dem Thema?
Ja, es gab drei Anlässe, Vorkommnisse. Ich beschäftige mich seit ungefähr 10 Jahren intensiv damit. Und vor circa 20 Jahren habe ich mal einen sehr kritischen Vortrag darüber gehört. Und in Erinnerung geblieben ist mir ein Satz: Die Kliniken werden mit Prämien geködert, dass sie Organspender melden. So. Und dieser Satz ist mir so in Erinnerung geblieben. Und da sind wir jetzt bei einem ganz aktuellen Thema. Denn unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja sogar einen Gesetzentwurf eingebracht, wonach die Kliniken eine höhere Prämie bekommen als jetzt. Im Moment bekommen sie so knapp 4.000 Euro für eine Mehrfachorganentnahme und die soll erhöht werden. Das ist der eine Punkt in dieser Gesetzesvorlage. Und der andere Punkt ist, dass die sogenannten Transplantationsbeauftragten, die seit 2012 mit der Gesetzesänderung eingeführt wurden in den Kliniken mit Intensivstationen, dass die völlig freigestellt werden sollen von ihren bisherigen Tätigkeiten.
Also freigestellt von anderen
Von anderen
Tätigkeiten. Sie sollen
Tätigkeiten
sich ganz auf
ganz
die Organspende
ja,
konzentrieren.
schauen, wo kann man hier in unserer Klinik jemanden finden, der vielleicht für eine Organspende in Frage kommt. Ja, das ist natürlich, kann man jetzt vermuten, dass da auch finanzielle Interessen dahinter stecken. Denn ein Organempfänger muss ja sein Leben lang viele Medikamente nehmen, sogenannte Immunsuppressiva, damit
Also
das Organ nicht ab.
Suppressiva heißt unten halten.
Ja, das
Ja.
Immunsystem wird unten gehalten, damit das Organ nicht abgestoßen wird, was ihm transplantiert wurde.
Das ist immer die ganz natürliche
Das
Reaktion
ist
eines
die,
Körpers.
ja genau. Und ich habe mal recherchiert, 2017 Apothekenumsatz 4,37 Milliarden Euro
Nur
nur
Immunsuppressiva.
Immunsuppressiva und dazu kommen natürlich noch Medikamente, wenn das Immunsystem nicht mehr funktioniert, was ist denn dann? Nicht, dann ist der Körper ja anfällig für alle möglichen Krankheiten, sagen wir mal vereinfacht. So. Also ein großes Geschäft für die Pharmaindustrie. Und zum Jens Spahn, unseren Gesundheitsminister, habe ich mal gefunden. Nachrichtenmagazin Focus 48 von 2012 gründete Spahn 2006 die Agentur Politas, die Kunden aus dem Pharma- und Medizinsektor berät. Und er verdiente als Abgeordneter des Bundestags an Lobbyarbeit für die Pharmaindustrie ohne die Nebenverdienste öffentlich zu machen. Nur mal so zum Nachdenken.
Ja, ich bin ein bisschen hartnäckig, aber wie kommst du? Dieser eine Satz, hat der gereicht, dich auf dieses Thema zu bringen?
Es gab
oder gab es noch was anderes?
Es gab dann noch einen zweiten Punkt, den wir ja intensiv besprechen wollen. Die spirituelle Seite. Mir ist ein Buch über den Weg gelaufen. Am Anfang war das Wort, gibt es noch, zu kaufen. Eine Durchsage von hohen Geistwesen an eine deutsche Frau. Unter anderem auch zum Thema Organspende. Und die schildert da, was passiert eigentlich mit Menschen, denen Organe entnommen werden. Seelenmäßig gesehen, die Seelenanteile werden ja verpflanzt. Wir kommen ja nachher noch drauf. Und sie schreibt, das sei ein, oder hat durchgesagt bekommen, das sei ein unlösbares Problem, also nicht ein ungelöstes, sondern ein unlösbares Problem. Das war das Zweite. Und das Dritte, ein guter Bekannter ist nach einer Lungentransplantation unter Qualen, muss man sagen, gestorben. Quasi ist er erstickt, weil diese Transplantation nicht geklappt hat. Und da bin ich so langsam an die Öffentlichkeit damit gegangen, im kleinen Kreis natürlich erstmal darüber erzählt, und so hat sich das dann entwickelt, bis hin zu Vorträgen, die ich halte und zu Interviews, die ich gebe, dass die Menschen davon erfahren.
Ja. So. Organspende, allein das Wort ist ja ein bisschen komisch. Es kommt aber wahrscheinlich daher, dass es als unethisch gilt, seine Organe zum Verkauf anzubieten. Das ist, glaube ich, auch per Gesetz verboten. Soweit ich weiß. Aber aus Indien hat man schon solche Sachen gehört, dass dort Menschen aus ihrer Armut heraus ihre Organe oder Teile ihrer Organe zum Kauf anbieten. Okay, also eine Spende. Jetzt Jens Spahn hat die Diskussion angefacht. Eine sogenannte Widerspruchslösung, wie sie in vielen europäischen Staaten wohl schon existieren, nämlich, dass dem Menschen unterschoben wird, sozusagen, dass er grundsätzlich für eine Organentnahme ist, wenn der Hirntod, da müssten wir auch nochmal drüber sprechen, eingetreten ist, und er muss ausdrücklich widersprechen. Also das wird völlig umgedreht. Das hat mit Spende überhaupt nichts zu tun. Ich will nicht spenden. Ich muss ausdrücklich, ja, sozusagen, das wird ja dann praktisch zur Pflicht.
Ja, so ist es.
Bürgerpflicht.
So ist es in vielen Ländern. In Deutschland ist das mal wieder angestoßen worden von diesem Jens Spahn, obwohl 2012 ja dieses Gesetz geändert wurde. Und da hat man sich aber noch anders entschieden. Aber zum Thema Spende, es ist richtig, was du gesagt hast, die Organe sind zunächst mal kostenlos, zumindest hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern in Europa. Aber im Rahmen der Wertschöpfung kommt dann natürlich viel Geld zusammen, also so eine Transplantation, wenn so ein Organ dann eingesetzt wird bei einem Organempfänger, kann 200.000, 300.000 Euro kosten. Also da steckt richtig viel Geld dahinter. Ja. Dahinter. Und das Wort Spende, da kann man auch mal drüber nachdenken. Es gibt einen Richard Fuchs, der hat ein Buch geschrieben, Spenden, was uns nicht gehört. Es ist ja in Deutschland so, wir haben die Entscheidungslösung, also ich muss mich zu Lebzeiten, in Anführungsstrichen, mal entschieden haben, ob ich Organe spenden möchte. Das kann ich also kundtun in einem Organspendeausweis, den ich bei mir trage, oder in einer Patientenverfügung, wobei das ein bisschen kritisch ist mit der Patientenverfügung. Oder wenn ich mich darum nicht gekümmert habe,
das dann die Angehörigen.
Dann werden Angehörige gefragt. Und da gibt es Schulungen. In Stuttgart war mal eine Veranstaltung, einen Monat lang im Rathaus zu diesem Thema. Und da wurde Ärzten angeboten, die könnten das mit Schauspielern üben, wie man mit Angehörigen sprechen muss, dass man die Angehörigen überzeugt, dass sie ja zum Thema, also zu dieser Organspende dieses Angehörigen sagen. Aber noch was ganz Interessantes einfach mal zu dem Wort Spende. Jemand hat mal geschrieben, dieses Wort Spende sei doch ein sprachliches Monstrum. Mhm. Und zwar deshalb, weil der Spender seine Spende nicht überlebt. Mhm. Mit Sicherheit nicht. Mhm. Denn der ist so tot, wie man toter gar nicht sein kann, nachdem man ausgebeint wurde. Ja, das mal zu dem Thema Spende.
Oder auch nicht.
Was meinst du mit oder auch nicht?
Stell dir vor, dein Herz wird verpflanzt. Oder du bist jetzt 28, Motorradunfall, dein Herz wird verpflanzt. Dein restlicher Körper wird entsorgt, vielleicht werden noch ein paar andere Organe, aber dein Herz wird verpflanzt. Dann lebst du doch weiter. Dann lebst du doch weiter in einem anderen Körper. Also insofern, da, im Prinzip sind wir da schon genau bei dem Problem.
Ja.
Das völlig ausgeblendet also, wird.
Ne? Es ist zumindest mal so, dass ein Seelenanteil in einem fremden Körper weiterlebt. Ja. Das ist also über viele Durchsagen aus der geistigen Welt und über Persönlichkeitsveränderungen beim Organempfänger bewiesen regelrecht.
Mittlerweile sogar in der normalen Medizin angekommen, ja. Das sogenannte Zellgedächtnis.
Genau. Ja, man kann das unterschiedlich benennen. Man kann
naja, wir müssen es ja irgendwie, wenn jemand materialistisch denkt, ja. Dann muss er dem Kind ja einen Namen geben, ja. Was irgendwie in dieses materialistische Weltbild passt. Ja. Zellgedächtnis.
Ja, das ist so
das ein Wort. Das ist noch ein bisschen amorph, ne? Das ist noch, hat noch keine Wörter, aber das ist ein Begriff, den man da hinnimmt. Weil das Phänomen absolut nicht mehr unter den Tisch zu kehren ist, dass Menschen, die Organe empfangen haben, Wesensveränderungen spüren, bis hin zu, nicht Schizophrenie, aber zwei Seelen schlagen in meiner Brust, gibt es ja den Ausdruck. Ja. Und die, bei denen zum Beispiel ein Herz verpflanzt wurde, extrem. Also ich habe da einen Fall gelesen, dass ein Mann halt sich dabei ertappt hat, wie er mit dem Auto unglaublich schnell gefahren ist und kannte das eigentlich, war sonst ein besonderer Fahrer. Also dass er auch so einen Thrill suchte in der Geschwindigkeit und nachher stellt sich raus, er hat das Herz eines Motorradfahrers bekommen, der beim Unfall ums Leben gekommen ist.
Genau.
Also einschließlich, dass wirklich viele auch so eine Art Todessehnsucht, also sich in Todesgefahr
richtig.
Zu begeben, in sich spüren.
Richtig.
Das ist Hammer.
Ja, das ist.
Ja, aber das geht ja für Leute, die sagen, ja, das ist Blut und das ist die Leber und das Herz, ja gut, das ist ein Muskel. Ja, den verpflanzen wir jetzt, den Muskel von einem zum anderen Menschen. Wir haben ja gelernt, das wieder zusammenzunähen und so weiter. Aber da ist ja viel mehr dran.
Richtig.
Viel, viel mehr. Lass uns mal nochmal die ökonomische Seite beleuchten. Es ist ein Heidengeld, was die Pharmaindustrie, die hatte ich bis dahin ausgeblendet, wirklich, also bevor ich mich mit diesem Thema jetzt mal intensiv, dass die Pharmaindustrie ja auch ein Interesse daran hat. Also nicht nur der Handel mit den Organen, also wo es Transplantationszentren und, wo mit Sicherheit auch viel Korruption stattfindet. Das heißt, wer ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legt, rückt in der Liste ein bisschen weiter nach vorne. Ich glaube, Rockefeller habe ich
Rockefeller,
gehört.
Rockefeller, sechs Herzen.
Ton und Taxis. Sechs Herzen.
Ja.
Muss man sich mal vorstellen. Rockefeller. Das siebte hat er nicht bekommen. Jetzt, das hat er nicht bekommen. Okay, also dass da ein ökonomisches Interesse von allen, die da an dem Handel und der Transplantation beteiligt sind, besteht offenkundig. Aber dass die Pharmaindustrie da die Dauerkunden durchgewinnt. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dass das pro Jahr allein für die Immunsuppressiva ein Milliardengeschäft ist. So wie bei Parkinson, die Parkinson-Medikamente, man erklärt es für unheilbar, also gibt es nur noch einen Anstieg.
Genau.
Ja, und pro Patient locker etliche Tausend pro pro Jahr. Und Jens Spahn hat die Pharmaindustrie beraten und hat von denen auch Geld bekommen. Das ist ja interessant. Okay, aber wir wollen ja hier keine Feindbilder schaffen. Nur, da gibt es eine ökonomische Seite.
Richtig.
Aber eine Seite ist ja, ohne die ging es ja gar nicht. Es ist die materialistische Weltsicht. Mhm. Ja, die materialistische Weltsicht, die sagt, du bist quasi ein Bioroboter. Ja, und Tod ist Licht aus und fertig. Aber das stimmt ja nicht. Das heißt, du hast dich wahrscheinlich im Zuge der Organspende in diesem Thema auch mit sowas wie Reinkarnation beschäftigt. War's, oder war das schon vorher für dich ein Thema?
Das war vorher schon ein Thema, ja.
War schon ein Thema.
Ja, genau. Ja, aber zu dieser materiellen Sicht.
Ja.
Nicht, wir sind einfach dahin getrimmt worden, kann man sagen, dass alles geregelt werden kann von der Medizin, nicht von der schlauen Medizin. Man muss sich dort melden und dann haben die schon ein Mittelchen, letztlich eben ein Organ auszutauschen. Mhm. Interessant, bei der Herztransplantation, die Universität Hamburg hat festgestellt, dass 2/3 der Herztransplantationen vorschnell empfohlen werden.
Ach so.
Und mal grundsätzlich dieses Austauschdenken, das wir ja haben, ich vergleiche das mit einem Auto, das in die Werkstatt kommt und dort muss eine Lichtmaschine ausgetauscht werden. Dann muss ja die neue Lichtmaschine, das ist dann ja eine neue, es wird ja interessanterweise auch immer gesagt, Sie brauchen ein neues Herz. Das ist ja absolut nicht neu. Das hat also erhebliche Gebrauchsspuren, was dort eingepflanzt werden soll. Und die Lichtmaschine muss ja dieselbe Teilnummer haben, nicht eine ähnliche. Mhm. Sie muss nicht nur so ähnlich aussehen wie eine Lichtmaschine. Wir sind aber 7 Milliarden Menschen auf der Welt und jeder ist ein wirklich eigenes Individuum. Es gibt keinen zweiten Menschen, der so ist wie der andere.
Ich kenne, habe 2 Kollegen, eineiige Zwillinge,
ja.
Total unterschiedlich.
Gut. Das heißt also, es gibt dann auch kein zweites Herz mit derselben
Nummer,
Seriennummer. Mit derselben Teilennummer.
Ja.
So. Und aus diesem Grunde, weil das Gehirn merkt, da ist was Fremdes jetzt im Körper, werden diese Organe abgestoßen. Das ist mal eine ganz simple Überlegung. Und daraus wiederum resultiert das Geschäft mit der Pharmaindustrie, nämlich Immunsuppressiva, die wurden im Laufe der Jahre immer besser entwickelt, dass man die einnehmen muss. Die kosten bis zu mehreren tausend Euro im Monat.
Im Monat?
Im Monat und die Krankenkassen zahlen das. Da gibt es keine Obergrenze, wie bei anderen Medikamenten. Mhm, ja. Das nur mal zu dem materialistischen, zu diesem Austauschdenken. Ja,
ja, ich meine, im Prinzip haben wir es ja auch im Auto. Du hast das Beispiel Auto gebracht. Die Kollegen aus dem Osten, ja, die Lkw-Fahrer, ne, und die wussten mit ihrer Kreativität, ja, was zu reparieren. Ja, was zu reparieren, sodass der Motor weiterläuft.
Genau.
Während mittlerweile die Kfz-Mechaniker, jetzt heißen sie Kfz-Elektroniker, jedenfalls beide zusammen, Elektroniker und Mechaniker zusammen, Mechatroniker, okay. Teiletauscher. Sie werden Teiletauscher. Richtig. Ja, der Computer wird angeschlossen. Welches Teil? Okay, das Teil wird neu bestellt und ab auf den Müll. Da geht es gar nicht um in dem Sinne Heilung, sondern Teiletauschen. Also haben wir ein recht gutes Abbild. Ja, also was mit unserem Auto. Autos heißt selbst.
Ja, genau.
Ja, mit unserem Auto geschieht jetzt mittlerweile auch mit unserem Körper. Das heißt, wir sind erzogen worden, dass der Körper ein großer Bioroboter ist, eine Biomaschine, wo man einfach Teile tauschen kann und gut ist.
Richtig.
Also von Heilung überhaupt gar keine Spur. Also, ja. Wenn ich Sachen mit dem Herzen habe oder mir die Laus auf die Leber gelaufen ist, ne, oder die Galle hochgekommen ist, wissen wir ja über die psychische Dimension und seelische Dimension von sogenannten Krankheiten. Und dass, wenn ein Mensch sein Denken über sich verändert, dass sich auch das auf seinem Körper, auf der Körperebene abbildet. Mhm. Bis hin, ne, dass eben die Vorstellung, dass dieser Körper nur eine Zwischenstation ist.
Ja, genau.
Eine Zwischenstation. Also, ne, dass wir uns diesen Körper geschaffen haben, um menschliche Erfahrungen zu machen, aber letztendlich geistige Wesen sind.
Genau.
Wie bist du, hast du auch mit Ärzten darüber gesprochen?
Wenig.
Wenig?
Ja.
Die haben da kein Interesse darüber, sich da
ja,
zu informieren.
Ja, man kann immer wieder lesen, dass die Organspendesuche bei Ärzten auch nicht beliebt ist.
Ja.
Denn die wissen ja auch, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Mhm. Und es ist also ein schlimmes Unternehmen, Organe aus einem ja noch lebenden Körper zu entnehmen. Nicht? Da gab es mal den SPD-Abgeordneten Wodak, der wollte zur ersten Lesung zu diesem Transplantationsgesetz mal dabei sein. Und der war selber Chirurg. Mhm. Und ihm ist das nicht genehmigt worden mit der Begründung, es sehe hinterher aus wie auf einem Schlachtfeld. Denn der Körper, der wird ja aufgetrennt, vom Hals bis zum Schambein. Mhm. Die beiden Körperhälften werden auseinandergehalten. Es wird Eiswasser eingegossen und dann wird angefangen zu arbeiten. Also bei schlagendem Herzen werden die Organe entnommen, zum Schluss das Herz. Mhm. Und dann schwappt diese Flüssigkeit über. Der Boden wird mit Tüchern ausgelegt, das kann man also überall nachlesen. Und wenn die Organe entnommen sind, dann verlassen die Chirurgen den OP-Saal. Und die Helfer müssen dann alles wieder aufräumen, auch diesen nun wirklich Toten wieder herrichten, ausstopfen und so weiter. Denn er muss ja dann noch den Angehörigen übergeben werden zur Beerdigung und so weiter. Ja. Also das ist, angeblich sind Ärzte nicht begeistert, solch eine Arbeit vorzunehmen. Mhm. So. Mhm. Aber weil du angesprochen hattest, das Thema Heilung.
Ja.
Ich habe ja den Titel Organwahn erfunden. Das ist ganz interessant. Die deutsche Sprache ist ja so intelligent, dass man aus mehreren Substantiven eins machen kann.
Ja.
Und am Anfang, wenn man Organwahn in Google eingegeben hat, hat Google ganz verzweifelt gefragt, meinten Sie Drogenwahn? Damals wusste ich eigentlich noch nicht so direkt, das war so intuitiv, was ich damit eigentlich aussagen wollte. Aber der Untertitel sagte schon, Heilung durch Fremdorgane, ein fataler Irrtum. Mhm. Es kann also niemals eine Heilung sein, wenn ich ein Organ auswechsle.
Nee.
Und meine Vision, vielleicht ein bisschen übertrieben, wäre, wenn jeder potenzielle Organempfänger wüsste, was auf ihn zukäme, wenn er sich bereit erklärt, ein fremdes Organ zu nehmen, und er würde das verweigern, dann hätten wir das Thema gelöst. Wenn keiner, es muss ja ein Bedarf
sein. Ja, klar. So, ja, klar.
Wenn keiner mehr ein Organ haben wollte, weil er weiß, das bringt keine Heilung, es bringt nur enorme Schwierigkeiten.
Ja.
Man spricht auch von einem Austausch des Problems. Vorher hat man das gesundheitliche Problem gehabt und mit dem fremden Organ hat man ein anderes.
So. Ich glaube eher ein zusätzliches.
Ja.
Ja, also wenn,
ja, natürlich.
Wenn ich den Körper als die Harfe meiner Seele ansehe und da gibt es ein Problem, nämlich, was weiß ich, die Leber oder auch eben das Herz, ja, dann ist das ja sozusagen ein Wachrüttelruf meiner Seele.
Richtig.
Ja, mit meiner Seele wieder in Einklang zu kommen. Ja, und diese Sprache haben wir halt verlernt. Die wurde uns sozusagen nicht mehr gelehrt. Ja, die ganzen vielen Sprichwörter oder so werden so in dem Bereich, naja, alte deutsche Sprache. Nein, die Sprichwörter haben alle ihre Bewandtnis. Ne? Das ist mir, hat mir den Hals zugeschnürt,
genau. Ne?
Die Anguina oder
Laus über die Leber.
Laus über die Leber, den Magen umgedreht.
Ja.
Ich habe gerade jemanden wiedergekommen, den haben sie komplett den Magen rausgenommen. Ja? Aber damit ist das Problem ja überhaupt nicht gelöst.
Nein.
Sondern das ist so, als wenn ich einen Apfelbaum habe und ja, der von seiner Wurzel ja, an seiner Wurzel Schaden hat und da draußen sind ein paar faule Äpfel, ich schneide die faulen Äpfel ab und sage, ja, prima, alles Paletti.
Ja.
Ja? Oder indem ich jetzt im Organ, ich mache da einen schönen Apfel dran, der vorher vielleicht auch noch radioaktiv bestrahlt ist, aber der immer noch gut aussieht. Das heißt, das Problem, also die Disbalance zwischen meiner Seele, ja, und meinem Mentalkörper vor allen Dingen, ja, mit meinen Gedanken und über mich, was weiß ich, Groll, ja, Selbstbeschuldigung, Strafdenken, ich müsste für irgendetwas bestraft werden oder ich bin in einem Dauerkonflikt, ja, und meine den nicht lösen zu können. Zum Beispiel sagt man beim Bauchspeicheldrüsenkrebs, ja, das ist ein unverdaulicher Brocken.
Genau.
Ja, kann nicht vor und nicht zurück, weil ich kann nichts daran ändern, an der Tatsache. Nämlich zum Beispiel bei Erbauseinandersetzung. Da ist ein Testament und ich kann nichts dagegen tun.
Du kennst ja Dr. Hamann, neue Medizin.
Ja, ja,
das ist eines meiner
bisschen
Themen.
In die Richtung. Jetzt kann ich aber trotzdem was tun, nämlich meine Perspektive auf das Ganze verändern. Und dann habe ich das Problem
gelöst. Darum geht es, ja.
Dann gehe ich aus diesem Konflikt raus. Ja, und dann braucht das Organ ja nicht mehr krank zu sein oder out of order und darf wieder heilen. 7,5 Millionen Zellen werden pro Sekunde neu gebildet. 7,5 Millionen Zellen. Das heißt, unser ganzer Körper ist auf Heilung programmiert. Aber ja, kommt von da, also oder da.
Genau.
Ja, wenn ich also eine Perspektive auf den Konflikt verändere und ihn dadurch löse, dann braucht kein Organ mehr mich wachrütteln.
Richtig.
Ja. Und ein Ersatzorgan hat dieses Problem, diesen Konflikt nicht gelöst, aber bringt einen neuen Konflikt dazu.
Richtig, ja.
Nämlich, dass ich etwas in mir habe, was nicht zu mir gehört.
Es gibt dazu einen ganz tollen, einfachen Satz. Tu nie etwas, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Mhm. Wenn ich mal ein fremdes Organ eingepflanzt bekommen habe, dann lässt sich das nicht mehr rückgängig machen.
So. Also rückgängig in dem Sinne von, dass mein altes Organ wieder reinkommt.
Ja, genau. Ja,
das so. Lässt sich nicht, sei denn bei Rockefeller, das nächste Herz.
Das nächste, ja. Okay. Mhm. Ja, das ist richtig. Aber das ist unser Austauschdenken, das ist uns so beigebracht worden. Und das wird ja durch unglaublich viele Werbemaßnahmen der Deutschen Stiftung Organtransplantation, da gibt es ja Institutionen, die das betreiben, Deutsche Stiftung Organtransplantation zum Beispiel, die machen jedes Jahr einen Tag der Organspende. Das ist so ein richtiger Rummel. Also das ist ja ein ethisches Problem, aber da wird das ja richtig runtergespielt, als ob das einfach so eine simple, normale Sache wäre, also richtig unethisch, wie da vorgegangen wird. Wird richtig geworben mit, es gibt ja auch von Sportlern oder Schauspielern Werbemaßnahmen, zum Beispiel auf Großplakaten, das trägt man heute, den Organspendeausweis. Wobei damit suggeriert wird, wir kommen ja vielleicht zum Schluss noch, was machen wir jetzt überhaupt zu den Ausweisen, wobei da suggeriert wird, dass mit einem Organspendeausweis, den man trägt, auch gleichzeitig die Zustimmung zur Organspende gegeben ist. Aber ein Ausweis hat doch eine Aussage. Ich kann ja auch da Nein drinstehen haben in dem Organspendeausweis. Aber die Suggestion ist, das trägt man heute, also bin ich Organspender. Zum Beispiel. Nicht so mit diesen Maßnahmen, es gibt ja noch viel mehr, ich habe das auch beschrieben in meiner Broschüre, wird dieses Thema immer wieder hochgespielt, dass die Menschen bereit werden, ihre Organe zu spenden.
Es wird natürlich, möchte jeder Mensch hilfsbereit sein.
Ja, genau.
Und da gibt es 7 Lives, ich weiß nicht, 7 Leben, mit einem sehr bekannten Schauspieler, einem Schwarzen. Komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Da hat jemand einen Unfall verursacht, weil er aufs Handy geguckt hat. Und 7 Menschen sind dabei gestorben. Und die Geschichte ist dann so, dass er meint, das sei unverzeihlich.
Ja, das kenne ich auch, ja.
Und er müsse dafür büßen.
Ja.
Und zwar, indem er schon zu Lebzeiten halt sein zum Teil Organe spendet. Ja, also zu Lebzeiten sich die Leute aussucht, ob sie gut oder schlecht sind. Also auch da nochmal ja, ein Urteil über einen Menschen, das ist ein guter Mensch, der verdient mein Organ oder so. Und dann sucht er sich noch zwei Menschen aus, die seine Augen oder Hornhaut und seine Augen bekommen und sein Herz. Und bringt sich dann um, hat testamentarisch verfügt, dass diese Organe an die und die Personen gehen. Mhm. Und die Leute hypen diesen Film. Also diese Dimension darf man nicht vergessen, was die Motivation ist, ein Organ zu spenden. Dass sozusagen an diese natürliche Hilfsbereitschaft oder vielleicht unterschwellig damit mache, kann ich ja noch was gut machen. Selbst wenn ich Krimineller war vorher. Abgesehen davon, ne, das hattest du ja in deinem Buch auch beschrieben, dass China mittlerweile einige Busse hat, die so wie ein Shuttle zum Flughafen aussehen und auf dem Weg zum Flughafen werden Delinquenten, also verurteilte Häftlinge, getötet und ausgeweidet. Oder erst ausgeweidet und dadurch getötet.
Genau.
Ja. Um ne, irgendwo in der Welt Organ zu spenden. Das gibt es ja auch. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, in China, da gibt es neue Erkenntnisse, um das nochmal kurz anzusprechen. Es ist also nicht weniger geworden mit den Organspenden und mit den Organübertragungen in China, sondern viel mehr. Es gibt also hunderte von Kliniken, die nur von Organtransplantationen nehmen. Mhm. Da gab es mal einen Bericht von zwei Kanadiern, David Kilgore und David Matas, Blutige Ernte heißt das. Und zwar haben die mal zusammengestellt und untersucht, Untersuchungsbericht zu den Anschuldigungen der Organentnahmen an Falun Gong Praktizierenden in China. Also Falun Gong oder auch Falun Dafa genannt, sind Menschen, die über bestimmte Übungen, Tai Chi, Qigong und so weiter, zu einer Bewusstseinserweiterung kommen möchten. Und die machen ihre Übungen im Freien. Und das wird in China als staatsgefährdend angesehen. Und dann werden die einfach eingefangen und in Lager gesperrt und typisiert. Und wenn die Organe gebraucht werden, dann werden die tatsächlich in diesen Bussen unter anderem getötet. Und die Organe werden dann sogar mehrere, gibt es also Berichte und Bilder, dass mehrere Nieren einem reichen Westler oder wem auch immer angeboten werden, dass der auch noch eine Auswahl hat. Das heißt, es mussten dafür sogar mehrere Menschen getötet werden. Das ist also China im Moment wirklich ganz aktuell. Da gibt es ein neues Video und einen neuen Bericht, was in China da im Moment so abgeht. Das ist also China ist mit das Schlimmste überhaupt.
Okay, aber wir wollen ja Lösungen anbieten bzw. Unterstützen, dass da sich was dran ändert und dass jeder Mensch die Entscheidung frei fällt. Das heißt, wenn, du hast deinen Satz von vorhin noch, wenn die potenziellen Empfänger sich klar werden, auf was sie sich einlassen würden und einen anderen Weg gingen, tatsächlich um ihren Konflikt, der zu dieser Störung des Organs geführt hat, zu lösen, also wirklich in die Heilung zu gehen, dann würden keine Organe mehr verpflanzt werden können. Ja. Weil jemanden per Gesetz zu einer Organempfänger zu machen, ich glaube, so weit werden sie nicht gehen. Also, das wäre jetzt tatsächlich ein Unding. Also nicht zu denken. Also, dass jemand verpflichtet wird, ein Organ zu nehmen.
Ach so, ja, das glaube ich auch nicht.
Nee, ne? Das heißt, wenn keine Nachfrage mehr da ist, dann fällt das Ganze in sich zusammen.
Ja, genau.
Absolut.
Ja, also das Gesetz gibt es bestimmt nie, dass jemand verpflichtet wird,
einen reinzunehmen. Das könnte vielleicht auch noch kommen. Ja. Ist schon genug, dass die über eine Impfpflicht nachdenken oder es in anderen Ländern eine Impfpflicht gibt. Also die Pflicht, etwas Fremdes in meinen Körper aufzunehmen, finde ich absolut unethisch und unmoralisch, wie auch immer. Ist glatt abzulehnen. Das ist Körperverletzung.
Richtig.
Absolute Körperverletzung.
Ja.
Ja. Welche Aspekte? Der Aspekt des Hirntods. Lass uns da noch mal kurz drüber sprechen.
Ja.
Weil diese Organspende-Geschichte ist ja nicht denkbar, also zumindest von sterbenden Menschen. Transplantation innerhalb der Familie, das kannte ich schon auch in meiner Jugend. Also dass da ein Vater dem Sohn eine Niere gespendet hat oder umgekehrt oder so. Aber dass sterbende Menschen als Organentnahmelager angesehen wurden, das gibt es ja erst, seitdem es den sogenannten Hirntod gibt.
Richtig. Und das hat an einem ganz genauen Termin angefangen, nämlich am 3. Dezember 1967. Mhm. Und ich halte ja auch Vorträge darüber. Und ganz interessant, auch wenn ich so die Eckdaten mal sage, Grote Schur Hospital, Christian Barnard, Südafrika, Kapstadt, dann wissen auch junge Leute, da wurde die erste Herzverpflanzung gemacht.
Ja.
An einen jüdischen Gemüsehändler, Waschkanski hieß der, der hat aber nur 17 Tage gelebt. Mhm. Unter anderem wegen dieser sogenannten Ischämie-Problematik. Und das bedeutet, dass die Natur hat da ja eine tolle Einrichtung, wenn in ein, was auch immer, kein Leben mehr ist, dann wird das zurückgeführt in den Kreislauf der Natur. Mhm. So, das heißt also, wenn ein Organ nicht mehr durchblutet ist, dann gibt es diese Zellgifte und dann kann dieses Organ nicht mehr verpflanzt werden. So, und dann hat man in Japan zum Beispiel Organe von nicht eindeutig erklärten tot erklärten Menschen entnommen. Die sind sogar wegen Mord angeklagt worden. Und dann hat man 1968 in den USA nach den Harvard-Kriterien diesen Hirntod erfunden. Interessant auch, das waren keine Mediziner oder nicht nur Mediziner, sondern auch Juristen und Philosophen in dieser Ad-Hoc-Kommission. Mhm. Also mal schnell zusammengerufen und hat dann diesen Hirntod festgelegt nach den Kriterien. Also
vor 50 Jahren jetzt.
Ja, ja, 1968 war das, genau. Ja, genau, vor 50 Jahren. Und da ist dann gleich veröffentlicht worden und auch die Deutsche Ärztekammer und so weiter, die haben das übernommen. Und seitdem gab es strenge Kriterien, die aber immer mehr aufgelockert wurden. Und man stellt also fest, das Gehirn ist ausgefallen. So, nach bestimmten, mit bestimmten Tests, die sind also ziemlich schlimm, zum Beispiel Gießen von Eiswasser in die Ohren, um Ertrinken zu simulieren, heftiges Drücken der Augäpfel, Stechen in die Nasenscheidewand und so weiter, um noch Reflexe hervorzurufen. So, und wenn, und das müssen zwei Ärzte machen, im Abstand von 12 Stunden. Und wenn beide der Meinung sind, dann sind keine Reflexe mehr, mit Unterschrift ist dieser Mensch dann tot.
Und obwohl auch, sein Herz schlägt.
Ja, obwohl sein Herz noch schlägt. Zwar unterstützt durch eine Atemmaschine aber, und durch eine Beatmungsmaschine und so weiter. Aber wenn der Mensch tot wäre, dann könnte man ihn ja nicht beatmen. Ich, dann könnte man ihn ja höchstens aufpumpen.
Oh, ich habe einen Arzt hier gehabt, der das schon, ein Anästhesist, der gesehen hat, wie Tote beatmet wurden, damit die Marge für das Beatmen etwas höher ausfällt.
Ja, okay.
Ja,
ja, das gibt es auch. Auch in diesem Buch hier von Richard Fuchs, der hat also ein Protokoll da drin.
Wie heißt das nochmal?
Richard Fuchs, Spenden, was uns nicht gehört, also wirklich lesenswert. Der hat also hier ein Protokoll drin, da haben also diese beiden Ärzte nicht im Abstand von 12 Stunden unterschrieben, sondern zur selben Stunde. Also gibt es also auch Ungereimtheiten. Ja, und dann ist der Mensch.
Also die sogenannte Nulllinie des
Ja, das wird gar nicht mal gemacht. Das ist gar nicht mal vorgeschrieben. Also es reichen andere Tests dazu. Das wird dann zusätzlich vielleicht noch gemacht, ist also freiwillig. Ja, und dann ist der Mensch tot. Und auch interessant, das sind ja alles Koma-Patienten. Nicht? Die liegen in einem tiefen Koma.
Ja.
Und wenn solch ein Koma-Patient beispielsweise am Freitag eingeliefert wird und es sind diese beiden Ärzte nicht da, dann wird der Tod eben am Montag oder am Dienstag festgestellt. Und die Hirntodbefürworter sagen dann, der war am Freitag schon tot, nur hat es noch niemand gewusst. Zum Beispiel. Mhm. Ja, und dieser Mensch, die werden ja auf der Intensivstation dann weiter gepflegt, weil dann ja von einer Stiftung, Eurotransplant heißt die, ausgerechnet in einem Ort in Holland mit dem Namen Leiden, ein großer organisatorischer Aufwand dann betrieben. Es werden dann also, je nachdem wie viele Organe dann entnommen werden, wenn eine Zustimmung vorliegt, werden also Chirurgen in Gang gesetzt, die dann erstmal in diesem Krankenhaus ankommen müssen. Und so lange muss dieser Hirntote dann auf der Intensivstation gepflegt werden. Der darf auf keinen Fall sterben, richtig sterben. Und bei Schichtwechsel kann man lesen, fragen die Neuen, die die Schicht antreten, lebt er noch? Mhm. Weil der ja auf keinen Fall sterben darf, weil hier die Organe benötigt werden. So ist der Ablauf.
Das muss man sich mal vorstellen. Also eigentlich werden lebenden Menschen, weil das Herz schlägt, Organe entnommen und dann ist er tot.
Dann ist er tot,
jedenfalls der Körper da und Teile von ihm leben woanders weiter.
Richtig.
Ja, und sind noch mit ihm irgendwie in Resonanz. Also nur durch eine juristische Feststellung, das nennen wir Hirntod, und Hirntod ist sozusagen richtig tot.
Ja.
Aber es gibt ja auch Fälle, wo Leute wieder erwacht sind.
Ja, das
also aus Koma sowieso. Ja, selbst nach Jahren sind Leute aus dem Koma wieder erwacht. Und ich habe jetzt neulich gelesen im Vorfeld, dass die Pfleger und Krankenschwestern oder Gesundheitspflegerinnen, Gesundheitsschwestern, ist ja heute alles neue Worte, früher sagte man Krankenschwester, Krankenpfleger, dass die eigentlich ziemliche Bauchschmerzen haben, wenn so etwas geschieht, weil die diesem Menschen verbunden sind, der da ist. Und einen würdigen Tod, den haben die ja nicht. Mit Würde hat das, was du vorhin geschildert hast, nichts, aber auch gar nichts zu tun.
Genau.
Das ist kein würdevoller Tod.
Ja, das stimmt.
Und, du hast jetzt ein Medium zitiert, gibt es also auch bei YouTube, habe ich heute gerade gesehen, irgendwie Durchsage von Uriel oder so, dieses Unlösbarkeit des Problems, ja, wenn da ein Organ noch lebt, ja, in einem anderen Körper, dann ist das, was gegangen ist, unvollständig.
Richtig.
Ja, weil es mit ihm noch verbunden ist und wird, was auch immer, das entzieht sich unserer Kenntnis, irgendwie behindert. Also im Prinzip ist die Organspende, nochmal in Anführungsstrichen, aus meiner Sicht der übelste Auswurf unserer materialistisch orientierten Medizin, die den Menschen nicht mehr als Ganzes sieht, sondern als ein besserer Computer oder bessere Maschine auf zwei Beinen.
Ja, man sagt wirklich, es werden Seelenanteile verpflanzt in Organempfänger.
Ja.
So. Es gibt ja nicht nur die Entnahme eines Organs, sondern in der Regel sind es ja mehrfach Organentnahmen.
Ja.
Das heißt, Herz, Leber, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Nieren. Mhm. Und das heißt, die Organe, die werden jetzt in unterschiedlichste Menschen.
Also eine Zersplitterung.
Eine Zersplitterung. Auch in ganz Europa, weil diese Stiftung Eurotransplant in Leiden, die ist für 7 europäische Länder zuständig und die sucht dann die entsprechenden Empfänger aus. Mhm. Das heißt, diese Seelenanteile leben in unterschiedlichsten Menschen weiter. Mhm. Und jetzt muss man auch mal spirituell gesehen davon ausgehen, wenn eine Seele, nehmen wir mal den Motorradfahrer, beschlossen hat, mein Lebensplan ist zu Ende.
Ja.
Wir kommen ja hier auf den Planeten mit einem Plan. Mhm. Und wenn wir den Plan erfüllt haben, dann tritt die Seele in die geistige Welt zurück.
Ja. Und sucht und lässt sich, den Körper zurück.
Und lässt den Körper zurück und man kann sagen, sucht sich einen Tod aus vielleicht. Das heißt, der Motorradfahrer könnte sich doch diesen Baum ausgesucht haben. Und jetzt ist ja 1952 die Herz-Lungen-Maschine erfunden worden. Und jetzt kann man ja sagen, man rettet dann Leben, aber man verhindert auch den Tod. Nicht? Das ist ja die Frage. So. Das heißt also, diese Seele, die wollte jetzt in die geistige Welt zurückkehren, weil ihr Plan fertig war. Und jetzt leben Seelenanteile in unterschiedlichsten Menschen weiter. Und diese Seelenanteile machen jetzt aber ganz andere Erfahrungen. Das ist ja noch besonders dramatisch, kann man schon sagen, denn wenn diese Organempfänger dann mal sterben, dann kehren ja die Seelenanteile zurück in die geistige Welt zu der Seele, die die Organe gespendet hat. Und alle Erfahrungen werden ja in einer Akasha-Chronik oder im morphischen Feld oder es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür, aufgezeichnet. Das heißt, diese Erfahrungen von diesen unterschiedlichen Menschen in Europa, die werden auch aufgezeichnet und dann muss auch diese Akasha-Chronik erstmal bereinigt werden, damit da wieder Ordnung reinkommt.
Also es, okay, das mag jetzt für andere, also die sich mit Akasha-Chronik sozusagen mit etwas nicht Materiellem, wo aber Informationen gespeichert sind, beschäftigt haben, ist wahrscheinlich ein bisschen starker Tobak, aber trotzdem sich mal zu überlegen. Das, was du mit dem Seelenplan sagst, der Tod wird verhindert. Natürlich die, die gerettet wurden von irgendetwas, sind froh, in der Regel froh, dass sie gerettet wurden, was weiß ich, nach einem Unfall.
Ja, oder materiell sowas. Gesehen schon, ja.
Ja, aber auch die Zahl derer, die zurückgeholt wurden, hat sich ja immens erhöht. Ja, also es geht mir jetzt nicht darum, die Schulmedizin als solche zu verurteilen, aber sie braucht aus meiner Sicht auch den Respekt vor dem Seelischen eines Menschen. Ja, und aus meiner Sicht würde es ihr gut zustehen, auch diese spirituelle Sicht mit hineinzunehmen, in der Betrachtung eines Menschen, weil wir sind mehr als unser Körper.
Ja.
Ja? Und Energie, das wissen wir, kann nicht verloren gehen, nur umgewandelt, wie auch immer. Viele sagen, dass die Elektronen sozusagen die Speicher sind. Ja, also es gibt ja auch schon den Nanocomputer, also beziehungsweise auf dem Weg dahin, wo der Spin eines Elektrons, das 0 und 1 von heute, Strom an, Strom aus, ersetzen wird, sind sie auf dem Weg. Also die Elektronen tragen offensichtlich Informationen. Wir wissen es noch nicht, wir wissen so vieles noch nicht. Aber das Herz sagt uns, da läuft was schief im Staate Israel.
Richtig.
So schön. Ja, was wir mit einer materialistischen Schau unserer Welt uns entfernt haben von unserem Menschsein.
Richtig.
Menschsein. Und zum Menschsein gehört das würdevolle Sterben.
Genau.
Das würdevolle Verlassen dieses Körpers, das auch einen bestimmten Zeit unterworfen ist. Ne? Man hat durch Kirlian-Fotografie festgestellt, habe ich neulich einen Beitrag gesehen, die friedlich gegangen sind, da verlässt sozusagen endgültig die Verbindung zwischen Seele und Körper, dauert etwa 32 Stunden, ich nagel mich nicht fest, aber je plötzlicher ein Mensch aus dem Leben scheidet, sozusagen, desto länger dauert das. Zum Beispiel. Dieser wird ja überhaupt keinen Raum gegeben. Es wird einfach, es ist für mich unglaublich.
Naja. Ja,
den Menschen sozusagen der Länge nach einfach aufzuschneiden wie ein Wildbret.
Ja, genau.
Ja, es aufzubrechen.
Ja.
Es auszuweiden und dann zu verkaufen.
Genau. Ja, ja.
Und das noch als ein ethischer, also fast eine ethisch-moralische Verpflichtung, uns zu verkaufen.
Hm.
Dass wir dazu bereit sein sollen.
Ja.
Damit ja Leben gerettet wird. Ja, aber wenn Rockefeller, ne, wenn er 6 Herzen hatte, dann hat er das ja nicht einfach aus der medizinischen Notwendigkeit oder sonst was bekommen, sondern weil er das Geld dazu hatte.
Richtig.
Na ja. Sich diese Herzen zu kaufen. Ja, das heißt, Korruption wird Tor und Tür geöffnet, sowieso.
Ja, das ist absolut kein würdevolles Sterben.
Ja.
Wenn also der Körper von der Intensivstation dann in den OP-Saal gebracht wird, da wird ja auch auf dem OP-Tisch festgeschnallt. Mhm. Denn es sind bei dieser Hirntodfeststellung eigenartigerweise beim Mann noch 17 Bewegungen erlaubt, ja. 17 und bei der Frau 13. Und damit sich dieser Körper nun nicht bewegt, wird er festgeschnallt. Und es werden immer muskelentspannende Injektionen gegeben. Und in der Schweiz, auch eigenartig, wie das überhaupt funktionieren kann, ist eine Vollnarkose vorgeschrieben. Wie kann ich einem Toten eine Vollnarkose geben? Also in Deutschland wird das dem Narkosearzt überlassen, der ist immer dabei. Mhm. Ist ja auch eigenartig, wieso ist da noch ein Narkosearzt dabei, wenn das doch ein Toter ist? Und dann wird, wie gesagt, der Körper aufgetrennt. Und wenn er sich jetzt trotzdem noch bewegt, dann sind das sogenannte Spinalwesen. Das heißt, man sagt dazu, das sind spinale Bewegungen.
Reflexe.
Oder auch, es ist das Lazarus-Syndrom. Mhm. Nicht? Das heißt, das ist besonders makaber, Lazarus ist ja dieser biblisch Auferstandene.
Genau.
So wird das von den Ärzten dann so bezeichnet, damit sie überhaupt eine Erklärung dafür haben.
Ich habe jetzt also von zwei Fällen auch auf einer Homepage gelesen, wo Krankenschwestern dafür gesorgt haben, dass also sich so gewehrt haben gegen eine Operation, also Organspendeoperation, ja. Und dass die Menschen tatsächlich wieder genesen waren und sich ihres Lebens
erfreuen. Wo du sagst, dass du das Wort Operation erwähnst, die Bundesärztekammer sagt und auch die Deutsche Stiftung Organtransplantation, diese Organentnahme ist eine mit Sorgfalt vorgenommene Operation. Mhm. Ja, Moment mal, der Sinn einer Operation ist doch dass es dem Menschen hinterher besser geht.
Mhm.
Ja, und ein Toter kann er ja nun wirklich nicht sein, nach dieser mit Sorgfalt vorgenommenen Operation. Mhm. Nicht so wird da rumgeredet und rumgemauschelt, um das in ein besseres Licht zu stellen. Also es gibt so viele Widersprüche. Allein mal diese ganzen Widersprüche aufzuzählen, wird schon reichen, um festzustellen, kann jeder feststellen, dass da wirklich etwas nicht stimmen kann.
Gib noch mal 1-2 Beispiele von Empfängern. Was geschieht mit den Empfängern? Also ich habe jetzt vorhin dieses Beispiel mit dem Motorradfahrer, dass da einer sich in Gefahr begeben hat und sich gewundert, das war ich doch gar nicht. Ja,
ja.
Das bin ich doch eigentlich nie gewesen. Ja, und dann feststellt, dass er das Herz eines Motorradfahrers eingepflanzt bekommen hat. Kannst du da noch ein paar Beispiele geben, wo Menschen berichtet haben? Weil die werden natürlich nicht veröffentlicht.
Doch, es gibt ein Buch von der Elisabeth Wellendorf mit dem Herzen eines anderen Lebens. Da stehen solche Beispiele drin.
Mhm.
Und es gibt einen Bericht aus Amerika, aus den USA. Da hat eine Frau, die ein fremdes Herz bekommen hat, aufgrund von einer Meditation, sie hat also meditiert, erkennen können, von wem das Herz stammte, und zwar von jemandem, der ermordet wurde, aber der im letzten Moment noch gerettet wurde. Und aufgrund dieser Erkenntnis konnte der Mörder ermittelt werden. Der Mörder von der Person, von der sie dann das Herz bekommen hat, zum Beispiel. Ja, und es gibt da viele Beispiele, dass Vegetarier plötzlich wieder
Lust auf Fleisch haben.
Fleisch essen und so weiter. Nicht? Also das ist schon wirklich, sind wirklich Hinweise dafür, dass da nicht nur materiell was übertragen wird. Und gerade das Herz, nicht? Das ist ja, ja ein ganz wichtiges, das ist ja das Zentrum eigentlich. Das ist ja, jetzt mal gemessen, aktiver als das Gehirn eigentlich. Nicht? Vom Herz geht ja unglaublich viel aus. Interessant ist ja auch, warum ist der Christian Barnard damit eigentlich berühmt geworden mit dieser Transplantation, wenn doch der Empfänger nur 17 Tage gelebt hat. Nicht? Das kann man vielleicht auch damit zusammenbringen, dass mit dem Herzen, was er ja ausgetauscht hat, vieles verbunden wird. Sitz der Seele oder Gefühle oder Emotionen und so weiter. Und er tauscht das einfach aus gegen das eines anderen Menschen.
Ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass ich war es jetzt auch in Südafrika oder so, für 17 schon geplant war, einen Kopf auszutauschen.
Ja, genau, das habe ich auch mal gelesen.
Aber ich glaube, es hat noch nicht geklappt.
Ja. Also, das ist aber in der Planung gewesen, das habe ich auch gelesen, ja.
Also wie das dann geschehen soll, was ist denn nun, das ist ja nun das Heftigste nochmal, ja, dass du einen komplett anderen Körper hast.
Ja.
Oder es kann ja wohl schlecht umgekehrt sein. Egal. Also jedenfalls abstrus, also so von wegen alles, was irgendwie machbar ist, ne, muss gemacht werden. Und ich glaube, in geheimen Labors sind die noch viel, viel weiter. Jetzt vor der Sendung habe ich von einem Film Die Insel gehört, ja, wo es um Klone berühmter Menschen geht, die praktisch als lebende Ersatzorgan, ne, Organersatzwesen dort leben.
Ja.
Hollywood, naja, die sagen schon häufiger die Wahrheit, was sonst verneint wird. Aber nochmal, es ist unsere Entscheidung, ob wir so ein Organ austauschen wollen, in uns tragen wollen, von jemandem, der auf diese Weise ausgeweidet wurde und B, vielleicht ganz anders war als ich. Also wie gesagt, ich habe mir schon vor Jahren oder Jahrzehnten, wie das so innerhalb der Familie wäre. Ja, aber mittlerweile sage ich ja auch, nein, es geht um Heilung. Und ein Organ austauschen hat mit Heilung nichts zu tun.
Richtig.
Überhaupt nichts.
Ja. Wo du nochmal die Familie erwähnst, du hattest ja vorhin schon darauf hingewiesen. Es kann ja sein, dass man vom Arzt nach Hause kommt mit der Diagnose, ein neues, in Anführungsstrichen, Organ ist notwendig. Und wenn es um Nieren geht, da hat der liebe Gott das ja Gott sei Dank so eingerichtet, dass wir zwei haben.
Ja.
Vor Milliarden Jahren hat er schon daran gedacht, dass man ja dann eins hergeben könnte, eine Niere. Und jetzt schauen Sie sich mal im Verwandtenkreis um oder im Bekanntenkreis, ob jemand bereit wäre, Ihnen eine Niere zu spenden. Das nennt man dann ja Überlebensspende oder Lebensspende. Es müsste aber heißen Überlebensspende, denn der Spender überlebt ja. Lebensspende sind ja alles, so, nur mal so zu meiner Definition. Jetzt sollte man aber, bevor sich jemand dazu entscheidet, eine Niere zu spenden, wirklich mal die Seite Nieren, ich habe es auch beschrieben in der Broschüre, nierenlebensspende.com ansehen. Da ist also ganz genau beschrieben, was das bedeutet, jetzt mal rein gesundheitlich gesehen, denn die Spender sind in den ersten Tagen regelrecht nierenkrank. Das muss ja erstmal alles umgeändert werden im Körper, dass nur noch eine Niere da ist und die Aufgabe übernehmen muss. Und 20% aller Nierenspender sind nach einem Jahr dauerhaft nierenkrank. Und ein ganz großes Problem besteht darin, dass bei diesen Spendern häufig das sogenannte Fatigue-Syndrom, das heißt das Müdigkeitssyndrom, auftritt. Das heißt, die sind ständig müde. Und diese Seite, die ich da erwähnt habe, hat jemand erstellt, der seiner Frau eine Niere gespendet hatte, eine große Firma hatte und diese Firma aufgeben musste, weil er nur noch 4 Stunden am Tag arbeiten konnte, wegen dieser Müdigkeitsattacken. Also bevor man sich dazu entscheidet, wirklich mal auf diese Seite gehen und sich das mal durchlesen.
Ja, und liebe Zuschauer, wenn Sie diese Broschüre Organwahn bestellen wollen, gehen Sie einfach auf die gleichnamige Homepage von Werner Hanne, Organwahn, und du schickst
die dann zu, raus. Ja, genau.
Klasse.
Zunächst mal kostenlos. Wenn wer spenden möchte,
ist bestimmt
kannst dazu schreiben.
Bestimmt willkommen. Werner, ich danke dir, dass du...
Sollten wir vielleicht zum Schluss noch das Praktische machen.
Ja.
Denn ich bin immer dafür, wenn man jetzt etwas erfahren hat, dass man auch was tun kann.
Ja, also ich habe zum Beispiel damals sofort im iPhone Health Nein eingetragen.
Genau.
Und ich habe ein zusätzliches Teil aus dem Internet besorgt, wo ich ganz klar in meinen Notfallausweis habe ich es per Hand reingeschrieben, keine Organspende.
Ja.
Und nochmal ein kleinen ausweisähnliches Teil, ne? Keine Organspende.
Ja. Und in diesem Fall kann man wirklich ganz einfach was tun, aber dafür muss man schnell noch, erkläre ich, die 2 Regelungen in Europa wissen. Da gibt es einmal die Widerspruchsregelung, die dieser Jens Spahn jetzt mal wieder zur Diskussion gebracht hat. Da bin ich also automatisch Organspender, wenn ich als Hirntod erkannt werde, wenn ich nicht widersprochen habe.
Ja.
In der Broschüre ist hinten eine Tabelle, in welchen Ländern diese Regelung gilt. Die 2. Regelung ist die Zustimmungslösung. Das heißt, ich muss zu Lebzeiten, in Anführungsstrichen, mal zugestimmt haben, dass ich Organspender bin.
So ist es heute noch.
So ist es bei uns in Deutschland heute noch.
Ja.
Und wenn ich mich da nicht drum gekümmert habe, dann werden Angehörige gefragt. So,
ja.
Und jetzt kann man also für den 2. Fall, also für diese Zustimmungslösung, einen Organspenderausweis bei sich tragen. Ich habe den von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich sage gleich noch was dazu. Den gibt es so als Faltblatt und den kann man hier oben, hier oben austrennen. Oder den gibt es auch als Checkkarte gleich.
Ja.
Und da stehen 2 ganz wichtige Sätze drin. Darum habe ich die immer bei meinen Vorträgen auch dabei. Mit dem Organspendeausweis schaffen Sie Klarheit und ersparen Ihren Angehörigen unter Umständen eine große Belastung. Damit Ihre nächsten Angehörigen Ihre persönliche Einstellung kennen, ist es wichtig, dass Sie mit ihnen darüber sprechen. So, das sind diese 2, oder ist dieser Ausweis, dieser amtliche in Anführungsstrichen, manche mögen den nicht, weil er so amtlich ist, aber auf meiner Internetseite kann man...
Hier steht übrigens tatsächlich hinten drauf, nein, ich widerspreche einer Entnahme von Organen und Geweben.
Ja. Aber Moment, du hast gesagt und Geweben. Wenn du genau hinschaust, steht da
oder
Gewebe.
Nee, stimmt, das ist ja.
Ja,
oder
also Gewebe. Das ist nach meinem Sprachempfinden entweder oder. Nicht? Also da sollte man dieses oder ändern in und.
Ja.
Kann man ja machen.
Ja,
so.
Ja.
So.
Ja.
Ich ärgere ja diese offiziellen Stellen hin und wieder mit irgendwelchen Fragen, wo irgendwas doch nicht stimmen kann. Und dann habe ich also auch diese Bundeszentrale gefragt, warum da oder steht. Und dann haben die mir geantwortet, es wäre mal im Bundesanzeiger so veröffentlicht worden. Es stimmt auch. So. Also ich habe das bei mir geändert in und, das oder, und habe vorne auch drauf geschrieben, kein Organspender.
Dann nochmal ist also, hier
ja, vorne drauf ist ja ein bisschen Platz.
Ja, ja.
So, und wer nicht diesen amtlichen Ausweis haben möchte, weil... Ja, manche mögen das nicht. Der kann sich von meiner Internetseite, auf der linken Seite kann man anklicken, einen Ausweis ausdrucken. Ich bin kein Organspender. Muss man sich dann irgendwie laminieren.
Ja.
Oder es gibt auch Ausweise, einen Ausweis, der heißt Nicht-Organspender-Ausweis. Nicht, da steht das gleich vorne drauf.
Okay.
Oder ein weiterer Ausweis, Nein zur Organspende. Also okay. Dann ist es gleich ganz deutlich.
Also dass man
das nur als Angebot... was man unbedingt machen sollte. Oder eine weitere Möglichkeit auch in einer Patientenverfügung, falls vorhanden, dort reinschreiben, was man möchte. Also wichtig ist zunächst mal, dass man sich erklärt hat, damit wirklich die Angehörigen in dieser sowieso schon schwierigen Situation außen vor sind.
Ja, ja.
Ja, das ist für mich immer wichtig, dass ich zum Schluss nochmal das Praktische sage.
Danke,
In diesem Fall ist es also wirklich... Ja. Einfach. Und so ein Ausweis bei sich zu tragen, ist ja kein Problem.
Genau, und den kann man vielleicht mehrmals auch haben, damit ja, er auch ja gefunden
damit
wird.
Damit auch ja gefunden wird, ja, ja genau.
Also bis ich es mir eintätowiere.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Auf den Unterarm.
Vielen Dank, Werner Hanne. Liebe Zuschauer, ein heftiges Thema und in der Regel viel zu oberflächlich betrachtet, was ich zu meiner Schande selber gestehen muss, dass ich wirklich erst im Vorfeld dieses Interviews mich so eingehend damit beschäftigt habe, dass mir die Augen übergegangen sind. Trotzdem, es ist Ihre Entscheidung. Aber wir brauchen Entscheidungshilfen, das heißt, die eine und die andere Seite anzuschauen. Und diese Sendung sollte ein Stück in diese Richtung gehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss.